es manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.
Und womit fangen wir heute an?
Heute würde ich mit dir gerne übers Übernachten sprechen.
Na dann, legen wir los.
Diese Folge wird unterstützt von Mütter für Mütter. Mehr erfahrt ihr am Ende dieser Folge. Hallo Nora.
Hallo Oliver.
Ganz kurz bevor wir anfangen, wollte ich darauf hinweisen, dass wir nächste Woche Osterpause machen.
Ja, Ostermontag.
Genau, am Ostermontag gibt es keine Folge von uns. Da sind wir einfach nicht in der Lage, so früh aufzustehen, um für euch einen Podcast aufzunehmen. Ich wollte es ja gleich am Anfang sagen, dass also sich keiner wundert, wenn nächste Woche eine Woche Pause ist und es dann aber auch gleich wieder weitergeht.
Genau.
So, so. Die Ferien stehen vor der Tür.
Genau.
Aber für heute erwischt mich das Thema irgendwie ganz gut, was wir haben, übernachten, weil mein jüngeres Kind ist gerade mit der Schule auf dem Bauernhof.
Mhm. Auf Klassenfahrt quasi.
Genau, mhm. Landschulheim hat man das früher genannt. Ja. Ich weiß gar nicht, also
ist das Gleiche,
wo dieser Begriff eigentlich herkommt, ja. Aber es ist halt immer irgendwie sozusagen ein Bauernhof mit Gruppenzimmern und ja. Ein bisschen Programm und ein bisschen Pädagogik und so. Und für mich ist es nicht das erste Mal, dass ein Kind von mir mit der Schule wegfährt. Und es ist auch bei diesem Kind nicht das erste Mal. Aber dieses Mal ist es für mich deutlich schwerer, als es es früher war, merke ich. Also es ist einerseits natürlich fehlt er mir. Mhm. Das ist, glaube ich, auch normal. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, ich empfinde diesen Zustand als ein bisschen unnatürlich oder ich würde halt gerne wissen, ob es ihm gut geht und mich nervt es. Also es bringt mich ein bisschen aus dem Tritt. Ich kann mir diesmal nicht sagen, super Sache, pädagogisch voll wertvoll, ist in besten Händen, vertraue den Lehrerinnen, Haken hinter. So
ja.
Irgendwie, irgendwas fehlt da diesmal. Mhm. Seltsam.
Ja. Ja, das ist spannend, ne, was diese Übernachtungen für Gefühle in uns Eltern auch auslösen. Und ich finde, gerade wenn das so ein bisschen fremdbestimmte Übernachtungen sind, weißt du, also wenn jetzt du und dein Kind darüber sprechen, zu sagen, hey, hättest du mal Lust, bei deinem Freund zu übernachten? Oder ne, oder man arrangiert irgendwas und sagt, wir haben einen Termin, du übernachtest bei Oma, dann ist da so ein Element von Selbstbestimmung drin. Aber wenn die Schule einfach quasi sagt, dein Kind ist jetzt die nächsten 4 Tage nicht zu Hause, sondern mit uns auf dem Bauernhof und du darfst es nicht anrufen und es gibt keine Möglichkeit, Kontakt aufzunehmen und du kannst nicht mal eben vorbeigucken und schauen, wie es ihm geht. So, das ist schon auch ein Element krasser Fremdbestimmung. So. Also sowohl für die Kinder als auch für uns Eltern, oder?
Ach so, ja. Ja, okay, das stimmt. Ich zögere jetzt bei dem Begriff Fremdbestimmung, wobei du natürlich in der Analyse mal wieder völlig recht hast. Ich wollte es jetzt nicht aber in die Richtung drehen, die böse Schule.
Nein, nein.
aber es ist, ja stimmt, es kam von außen, auch wenn ich es natürlich als, ich hätte es ja steuern können. Mhm. Oder es gibt auch Kinder, die fahren nicht mit, wenn sie nicht wollen, können, dürfen. Aber das stimmt schon, das hat dieses Element. Es ist eher so dieses Nabelschnur-Ding. Mal ganz kurz so, ey, sind alle nett zu dir, bist du warm and safe. So, das ist es. Ja. Weil klar, wenn jetzt irgendwas total komisches, schlimmes, großes passiert, dann ist ja klar, dann rufen die ja an und
genau.
Kann auch hinfahren.
Ja. Aber es gibt ja so diesen Graubereich, ne? Also eben, wenn jetzt sozusagen das Kind sich ein Bein bricht, dann wird man natürlich angerufen. Aber wenn das Kind innerlich sich vielleicht ein bisschen unwohl fühlt oder irgendwie Ängste hat oder Heimweh hat, vielleicht auch da gar nicht so drüber spricht oder so, das wird uns ja nicht gesagt. Und da wird man normalerweise nicht angerufen. Und ich bin wirklich auch kein so großer Fan von dieser pädagogischen Idee, dass quasi bei Landschulheimen zwischen Eltern und Kindern fast so eine Kontaktsperre herrschen muss. Also ich weiß, dass ich da auch tatsächlich mich schon drüber hinweggesetzt hat, kann ich an dieser Stelle bekennen. Als eins unserer Kinder im Alter war von eurem jüngeren Kind Montessori-Schule auch diese Fahrten einmal im Jahr. Gab es so eine Regel, dass die Kinder keine Handys dabei haben dürfen. Und unser Kind hatte zu dem Zeitpunkt auch noch gar kein eigenes Handy, aber dieses Kind hatte dann sozusagen große Sorge davor, dass dieser Deal, ich darf immer anrufen, wenn ich es brauche, im Zweifel vergibt es da ein Telefon, auf das die Lehrkräfte Zugriff haben, irgendwie an irgendwas scheitern könnte. Und das ging so weit, dass die ganze Gefahr wirklich auf der Kippe stand, weil dieses Kind sagte, ich traue mich nicht, dahin zu kommen, wenn ich nicht weiß, dass ich im Zweifelsfall nicht eigenständig euch kontaktieren kann. Und diesem Kind haben wir ein Tastenhandy, ein altes, in den Koffer geschmuggelt, sozusagen. Mhm. Und dieses Kind hat uns dann kontaktiert einmal am Tag und hat uns sozusagen eine SMS geschrieben im Sinne von alles gut. So, ja. Und wir wurden kein einziges Mal angerufen. Wir haben auch nicht von uns aus da jetzt den Kontakt aufgenommen, aber wir haben sozusagen einmal am Tag ganz kurz hin und her geschrieben. Alles gut, alles gut. So. Und ich habe das später der Lehrerin so ein bisschen gestanden dann auch in einem Elterngespräch, dass es diese, weil die waren halt so, also es war ja ganz, dann hat die Klassenfahrt so gut geklappt.
Aufgelöst.
und dann da habe ich das erzählt und dann hat sie gesagt, ja, das stimmt, wir haben da vielleicht manchmal auch eine zu extreme oder auch eine zu pauschalisierende Sicht. Wir wollen halt nicht, dass das Heimweh sich verstärkt, weil die Kinder die ganze Zeit am Handy hängen. Wir wollen nicht, dass die Kinder auf einer Erlebnisfahrt auf einem Bauernhof 4 Stunden Smartphone-Spiele spielen oder so. Und dann habe ich gesagt, das verstehe ich alles, aber ich glaube tatsächlich, dass daraus abzuleiten, dass es für jedes Kind wichtig ist, bei so einer Klassenfahrt gar keinen Kontakt mit den Eltern haben zu können, dass das nicht richtig ist. Und insofern, weiß ich nicht, wie würdet ihr das gehen, wenn er zwischendurch mal angerufen hätte?
Boah, also mir wird es natürlich viel besser gehen, klar. Das ist echt cool, Dora, weil ich hänge doch so an. Also man hat mir halt mal irgendwo erklärt, dass das Heimweh quasi sich verstärkt, wenn man dann zwischendurch rausgerissen wird. Und ich kenne das auch selber. Du fährst irgendwie das Wochenende weg, machst irgendwie ein Seminar oder du bist, keine Ahnung, den ganzen Nachmittag irgendwie weg. Und dann gibt es ja immer diese zwei Möglichkeiten. Du checkst kurz ein, so ist alles okay. Mhm. Und wenn du ein ist alles okay zurückkommst, dann kannst du dich wieder ganz dem widmen, was du gerade tust, versus, nee, sorry, es ist irgendwie doch nicht so alles okay, oder du Arsch, wo bist du überhaupt? Was auch immer. Also, es ist ja eine Kommunikation und die bleibt natürlich dann auch haften. Ja,
ja, also, ich verstehe total das Argument, ja.
Nee, ich wollte nicht sagen, dass es mein Argument ist. Ich wollte nur sagen, das trug ich relativ fest in mir, als ich dir jetzt zuhörte. Und gleichzeitig fiel mir dann eben ein, als unser älteres Kind, die sind in der 5. alle neu zusammengewürfelt, 4 Wochen in der neuen Klasse, erstmal Landschulheim nach dem Motto, damit sich alle gut kennenlernen. Also Mutterseelen, Vater und Mutterseelen alleine. Da hat er sein erstes Handy bekommen. Mm. Also einfach, weil wir dann dachten, ja. Und dann hat er uns auch einmal am Tag angerufen. Mm. Und das waren auch schon immer ein bisschen so Tapferkeitsgespräche, irgendwo ein bisschen versteckt. Aber da haben wir eben auch gedacht, das ist eine Möglichkeit, und zwar jetzt nicht in dem Sinne von precious Handy, das war auch irgendwie so ein simples Gerät, aber einfach, ich glaube, das hat er gebraucht oder haben wir es vielleicht beide gebraucht.
Ja. Ich muss ganz kurz an dieser Stelle einfach auch nochmal sagen, Klassenfahrten und Wegfahren mit der Schule sind ja für viele Kinder auch wirklich großartige Möglichkeiten, ne, an Orte zu kommen, da können tolle Dinge passieren, Gemeinschaftsdynamiken, alles. Ich habe nichts gegen Klassenfahrten, aber die Art und Weise, wie wir über Klassenfahrten sprechen und wie Klassenfahrten oft immer noch gestaltet sind, ist auch krass adultistisch. Man würde niemals Erwachsenen sozusagen vorschreiben, dass sie irgendwohin hinfahren müssen und dann müssen sie mit jemandem ein Zimmer teilen, ja, ob sie wollen oder nicht. Und dann dürfen sie nicht eigenständig zu Hause anrufen, wenn was ist. Also wenn man das würde niemand bei der Dienstreise, wenn man dir sagen würde, du musst mit 4 Kollegen in so Stockbetten schlafen und dir wird das komplette Programm vorgegeben und du hast ein begrenztes Taschengeld dabei und du darfst nicht anrufen. Deine Frau oder deine Kinder, dann würdest du sagen, ja, no way. Ja, also außer es wäre jetzt irgendein selbstgewähltes, weiß ich nicht, Schweigeseminar, wo das dann die Regeln sind, denen du dich freiwillig unterwirfst. Aber die meisten Erwachsenen würden sagen, never ever. Und bei Kindern wird das als normal angesehen, dass man das so verfügen darf, dass es auch unter die Schulpflicht fällt, dass sie das müssen. Und es gibt ganz viele Kinder, für die ist das toll und es gibt manche Kinder, für die ist das richtig, richtig blöd. Und das Thema mit diesem, die Kinder kriegen dann ja Heimweh, wenn sie telefonieren. Natürlich gibt es da Argumente für, aber in dieser Pauschalität ist das ein Glaubenssatz. Bitte alle nochmal die Glaubenssatzfolge hören. Weil genau wie bei uns Erwachsenen auch, es Menschen gibt, die können sich besser erholen, besser entspannen, besser auf Dinge einlassen, wenn sie nicht in Verbindung sind mit anderen Personen. Ne? Und es gibt ja durchaus auch Paare, die sowas ausmachen, die sagen, ich gehe ein Wochenende Radfahren mit meinen Kumpels. wenn du nichts hörst, ist alles okay. So, ne? Das ist total in Ordnung. Und es gibt sehr, sehr viele Menschen, die brauchen das für ihr seelisches Wohlergehen, dass sie so Check-ins auch machen können. Selbst auf das Risiko hin, dass sie vielleicht dann auch eine schwierige oder anstrengende Grundstimmung in ihren Alltag tragen, aber sie spüren trotzdem Verbindung. Und ich spreche da auch deswegen von einem sehr emotionalen Ort, weil ja zum Beispiel mein Mann sehr, sehr viel auf Dienstreise ist. Jetzt gerade während wir sprechen, ist er zum Beispiel in Japan. Ja? Wenn er auf dieser Dienstreise nicht mit mir telefonieren dürfte, das fände ich mega blöd. Das ist sozusagen unsere Verbindung zueinander, mit Zeitumstellung.
So. Also, es ist eh kompliziert.
Genau, es ist super kompliziert. Ja, ja. Und wir können den Alltag miteinander wenig teilen, weil während ich hier mit den Kindern rödel, schläft er und dann arbeitet er. Und das gibt super wenig Pausen. Mhm. Aber wenn wir dann so ein Zeitfenster haben, ja, 22 Uhr, ich habe die Kinder hingelegt, er steht gerade auf, ja, und wir können dann einen Moment so Check-in machen, wie geht's bei dir, wie geht's bei mir, gibt uns das beiden die Kraft und dann wieder durch den nächsten Tag beziehungsweise die nächste Nacht zu kommen. Und komischerweise hat noch keiner gesagt, boah, das sollte dein Mann eher nicht machen, das verstärkt nur das Heimweh, ja, sondern man traut ihm das zu, das auszuhalten und das in Balance zu bringen. Und ich sage nicht, dass das alle Kinder gleichermaßen können und mögen. Und wir haben zum Beispiel auch die Erfahrung gemacht, wenn unsere jüngeren Kinder mal ein Wochenende bei den Großeltern sind, dass es dann nicht hilfreich ist, zwischendurch so Videocalls zu machen. Ne? Weil dann sehen die uns auf dem Bildschirm, dann wollen die uns sehen, dann ist es schwerer, dass wir jetzt gerade nicht da sind. Aber ich finde, man darf das nicht pauschalisieren. Und ich glaube, dass viele Kinder, gerade so im Grundschulalter, sich mit Klassenfahrten leichter tun würden, wenn dieses Dogma aus Heimwehpräventionsgründen ist, der Kontakt mit dem Elternhaus zu unterlassen, angerührt würde und man da sagen würde, das ist eigentlich nicht mehr zeitgemäß, das müssen die Kinder und die Eltern für sich entscheiden, was da besser hilft. Mhm. Weißt du, was ich meine?
Das finde ich sehr spannend, da gerade drüber nachzudenken. Würdest du das auf einem Elternabend sagen, Oliver? Weiß ich noch nicht, aber hier in diesem geschützten Raum im Gespräch nur mit dir, wo uns auch niemand zuhört, traue ich mich schon mal drüber nachzudenken. Ja, ja, ja. Ob man da nicht irgendeine Form finden könnte. Übrigens merke ich gerade, Nora, also der Ausgang war ja, dass es mir schwerfällt. Jetzt ist es natürlich die große Frage, vielleicht findet es ja mein Kind arschcool, denkt keine Sekunde an mich oder an seine Mutter oder seinen Bruder, fuck it, ja. Und dann wäre er wahrscheinlich ultra genervt, wenn er jetzt auch noch immer so, ja, es ist alles gut, Nachrichten schicken müsste.
Naja, und die Sache ist ja auch, also es wäre ja auch total in Ordnung zu sagen, das war ja bei unserem Kind mit dem geschmuggelten Handy auch so, du musst dich nicht melden, wir machen das nicht für uns, aber du kannst es jederzeit und zwar ohne Barriere. Also dieses Kind hatte dann auch auf der nächsten Klassenfahrt wieder ein ausgeschaltetes Tastenhandy im Koffer und hat kein einziges Mal sich gemeldet. Aber allein das Wissen, dass dieses Gerät da war, hat Sicherheit gegeben. Und wir haben uns keine Sorgen gemacht, weil wir wussten, es würde sich melden, wenn was wäre.
Genau, und ich kenne das auch, diese Schwellenhürdenangst beim Kind, die sagt, ja, aber so ungefähr, ich muss mich ja trauen, zur Lehrkraft zu gehen und zu sagen, bitteschön, und macht die das dann wirklich? Genau. Also das ist ja auch wieder eine Vertrauensfrage. Natürlich machen die das dann. Ja? Wir haben es ja auch schon erlebt, dass sie es machen. Wir haben schon mal ein Kind aus dem Bauernhof, aus einem grässlichen Bauernhof noch dazu
abgeholt.
Ja,
ja, wir haben auch schon Kinder abgeholt von Übernachtungen.
Das ist so ein Ekelbauernhof auch noch, war das. Bah. Oh je.
Ja, ja. Hui. Ja, aber es ist natürlich grundsätzlich so bei diesem Übernachtungsthema, dass da einfach die biografischen Erfahrungen sowohl von Kindern als auch von Eltern extrem verschieden sind. Ne? Also ich habe in unserem persönlichen Umfeld Familien, da sind zum Beispiel Eltern und Großeltern direkte Nachbarn. Ja, sind total eng miteinander verbunden, auch im Alltag. Das Kind sieht die Großeltern quasi jeden Tag und hat dann oft auch schon im Babyalter, also wirklich ab 6, 7 Monate oder so, regelmäßig bei den Großeltern übernachtet, damit die Eltern mal einen freien Abend haben. So. Und ich kenne Großeltern, die haben quasi fest bei sich installiert ein Kinderbett, weil sozusagen so oft da ein Enkelkind schläft. Und das wirkt dann zumindest aus der Außenperspektive auch wirklich oft so, als wäre das auch für die Kinder überhaupt kein Stress, weil die quasi zwei zu Hause haben, dann schlafen sie mal hier, mal da. So. Mhm. Und das habe ich immer mit einer gewissen Faszination betrachtet, weil das zum Beispiel bei uns nie der Fall war. Also unsere Kinder haben auch wenn sie überhaupt mal woanders übernachtet haben, bei den Großeltern geschlafen. Aber bei uns wohnen die Großeltern halt auch nicht direkt ums Eck, sondern es ist schon eine Reise so. Und es ist dann auch ein Angang gewesen, den Kindern zu vermitteln, ihr könnt auch mal woanders schlafen als bei uns. Also unsere Kinder sind sehr nähebedürftig gewesen, alle. Und auch sehr darauf ausgewiesen, ihre vertraute Einschlafroutine mit den vertrauten Personen zu haben. Und es war schon so dieses, also wo wir hin mitkommen, ist alles immer gut. Also die können auch bei den Großeltern schlafen, mit uns. So, ne? Aber dieses alleine ohne uns einschlafen, das ist für alle unsere Kinder ein relativ großes Thema und eine relativ große Hürde gewesen.
Aber ist es denn eigentlich ein Unterschied gewesen zwischen Kind 1 und dann den folgenden?
Ja.
Weil ich finde, so ist es ja für ein Kind ein Unterschied, ob man, also ich habe immer bei Mama und Papa und jetzt schlafe ich plötzlich bei Oma oder versus, ja, aber mein großer Bruder oder meine große Schwester ist ja auch dabei. Mhm. Also sozusagen können die einen gewissen Beruhigungsstaffelstab quasi mit überbringen, dann die älteren Kinder? Ja,
also bei unseren Kindern ist das total so. Also unser ältestes Kind hat zum allerersten Mal überhaupt nicht bei uns zu Hause geschlafen.
Gestern.
Wo, ja, ja, in der Nacht, wo unser zweites Kind auf die Welt kam. Und das war eigentlich total witzig, weil unser Kind war sehr anhänglich, hat im Familienbett geschlafen, hat immer nur bei uns geschlafen und uns wurde manchmal dann schon so suggeriert, als es so 18 Monate alt war oder so, wollt ihr nicht mal ein Wochenende für euch machen? Das Kind bei den Großeltern lassen, das erschien uns nach einem völlig absurden Gedanken. Also ich habe damals auch noch gestillt und das war wirklich so dieses, ich würde da halt in irgendeinem Hotel sitzen und mein Kind schrecklich vermissen und mein Kind würde irgendwo sitzen und mich schrecklich vermissen. Und das war eine völlig absurde Vorstellung. Und dann war es aber so, als ich dann eben schwanger war mit unserem zweiten Kind und dann klar war, wo der Geburtszeitraum liegen würde, mussten wir uns natürlich Gedanken machen, was machen wir mit dem ersten Kind. Und da wir eine Hausgeburt geplant hatten, war klar, das wäre nicht gut für uns, wenn das Kind dann in der Wohnung wäre währenddessen. Also mussten wir eine Lösung finden und die Lösung bestand dann darin, dass erst meine Schwiegereltern, dann meine Eltern für jeweils 2 oder 3 Wochen so eine Ferienwohnung hatten in der Stadt, in der wir damals gewohnt haben. Und dann waren die quasi in so einer Art Rufbereitschaft, haben sich tagsüber auch schon viel mit gekümmert und mich auch entlastet, weil ich eben schon so hochschwanger war, weil man dann noch gearbeitet. Und dann war eben der Plan, ne, die können dann das Kind betreuen während der Geburt. Und was dann nett war, meine Eltern hatten dann eben auch eine Ferienwohnung. Wir waren dann da schon immer mal wieder vor der Geburt und dann haben wir immer wieder unserem Kind erklärt, ne, wenn dann das Baby kommt, dann rufen wir da an, da ist ein Koffer gepackt, dann kannst du da übernachten und dann ist an einem Tag sehr nah am Geburtstermin unser Kind auf die Idee gekommen zu sagen, das könnte ich ja schon mal üben, ne, ich könnte ja auch schon einmal hier übernachten mit meinem Koffer, einfach, dass ich das dann kann, also, wenn das Baby kommt und wir so, okay, ja, und dann halt total in Ruhe Kind dahin gebracht und dann schrieb mir meine Mutter späten Abend eine Nachricht, schläft, also hat geklappt, ich hab das Kind ins Bett bringen können und mein Mann und ich saßen so auf dem Sofa und waren so, wie krass ist das denn, das erste Mal seit der Geburt dieses Kindes sind wir hier zu zweit quasi und dann setzen die Wehen ein und ich habe sozusagen das nächste Kind geboren, das war 3 Stunden später auf der Welt, ja.
Ach komm. Ach also dann hat das Kind so gewisserweise Platz gemacht, ne?
Ja, also, könnte man sich so erklären, ne?
Es gibt ja manchmal so Geschichten rund um Geburten, ne? Dass jemand irgendwie geht oder Platz macht oder halt irgendwie was passiert und erst dann, ja klar, es ist natürlich, wahrscheinlich nicht zusammenhängend, aber klar, für mich war dann irgendwie nicht, klar, super, das Kind ist versorgt, sicher und kann mich jetzt ums andere kümmern.
Genau, ja, ja. Und das war dann wirklich so voll die Überraschung, weißt du, also am nächsten Morgen zu sagen, übrigens,
neues Baby. Ja, deine Eltern waren wahrscheinlich auch stolz, oder?
Total, also so, ja, die waren total stolz und auch glücklich, wie das dann so geklappt hat. Und was ich da halt auch merke, und das ist natürlich auch ein Unterschied in den Großeltern-Generationen, aber den einzelnen Personen, wie die sich auf sowas einlassen. Unsere Kinder haben ja alle sehr, sehr lange Einschlafbegleitung gebraucht oder brauchen das immer noch. Also wirklich, dass jemand bei ihnen bleibt, bis sie schlafen. Man kann denen nicht einfach irgendwann sagen, gute Nacht und rausgehen und dann pennen die alleine, sondern man muss wirklich bei ihnen bleiben und sie aktiv und dann irgendwann weniger aktiv, aber mit Nähe, Präsenz in den Schlaf begleiten. Und das war zum Beispiel was, das hätte ich als Kind, glaube ich, bei so Großelternübernachtungen auch gut brauchen können. Und das war bei meinen Großeltern, die super nett und liebevoll waren, aber einfach nicht Usus. Das heißt, wenn ich sozusagen dort hingebracht wurde, auch gemeinsam mit meinem Bruder, und dann hieß es so, ihr schlaft jetzt hier für 2-3 Nächte, war das immer toll tagsüber und ich hatte immer Angst vor den Nächten, weil ich wusste schon vorher, es wird diese Situation irgendwann kommen, ne? Man wird da ins Bett gebracht, die lesen auch noch eine Geschichte vor und sind mega süß und sagen gute Nacht und dann erwarten die, dass ich in diesem Bett liege und einschlafe und ich werde es nicht können, ja?
Klar.
Und trotzdem kam da niemand auf die Idee zu sagen, dann lege ich mich zu dir, bis du schläfst. Das wäre nicht passiert. Nee. Und bei meinen Eltern und meinen Schwiegereltern ist es halt anders, ne? Wir haben denen erzählt, so schlafen unsere Kinder ein. Und meine Mutter hat sich dann sehr früh da dann reingefuchst, auch zu sagen, okay, ich will einen Weg finden, ne, wie ich meine Enkelkinder in den Schlaf begleiten kann. Ich mache das vielleicht nicht exakt gleich wie die Eltern, weil ich bin eine andere Person, aber ich bin auch da und präsent, bis die schlafen. Mhm. Und auch meine Schwiegereltern haben, wenn die Kinder bei sich haben, die in den Schlaf begleitet, die bei sich ins Bett gelegt und ne, in die Mitte genommen und geschaut, dass die da geborgen einschlafen können. Und das war für mich auch die Voraussetzung dafür, dass solche Großelternübernachtungen dann gingen und funktionieren konnten.
Überhaupt gehen.
Und weil du jetzt sagtest, das Thema mit den Geschwisterkindern, das habe ich als was ganz Zentrales erlebt. Also klar, bei der Geburt des zweiten Kindes war logischerweise unser erstes Kind allein als Übernachtungsgast. Aber als die dann so ein bisschen älter waren, sind die immer quasi zu zweit im Doppelpack dann bei den Großeltern gewesen. Mhm. Und lustigerweise gab es auch mal so eine Situation, da war unser erstes Kind, würde ich sagen, 6. Und die Großeltern, also meine Eltern haben dann so gelockt, auch so ein bisschen damit zu sagen, hey, hättest du mal Lust, für uns mit uns ein paar Tage nach Italien zu fahren, in Urlaub? Und das war schon auch was Besonderes. Unser Kind war noch nie in Italien gewesen. Und wir hatten damals gedacht, okay, dann soll das große Kind das machen. Das kleine Kind, das damals gerade so 4 war, ist noch zu klein, um 3 Tage ohne uns nach Italien zu fahren. Und dann hat dieses jüngere Kind aber so davon Wind bekommen und war so wie in Italien mit den Großeltern. Klingt ja total cool. Ich will mit. So. Und da war dann so diese Neugierde auf diese Reise, sicher auch in Begleitung, ne, des großen Geschwisterkindes, so groß, dass die dann da zu zweit losgereist sind und wir auf einen Schlag völlig überraschend kinderlos für ein paar Tage waren. Und das war schon toll, aber da habe ich zum Beispiel gerade so gedacht, weil du erzählt hast, wie du euer Kind gerade so vermisst, da war überhaupt kein Vermissen von meiner Seite. Ich fand es wirklich einfach cool, aber es war natürlich auch dieses Setting, ne? Das Kind hatte selber gesagt, ich will da mit. Meine Eltern waren quasi die Reiseleiter. Ja. Ich habe jeden Tag Fotos bekommen und sozusagen authentischste Berichte, was sie mit den Kindern gemacht haben. Ich wusste, die schlafen quasi mit den Großeltern in einem Zimmer, in einem Bett bei Bedarf. Und die sind so gut aufgehoben, dass ich mir da wirklich keine Sorgen machen muss. Und für uns war tatsächlich das auch dann eine Erfahrung, die uns schon auch ein bisschen auf diesen Trichter gebracht hat, zu sagen, ab und an wollen wir das, glaube ich. So, ich finde das eigentlich ganz schön. Ab und zu mal, 2-mal im Jahr oder so, sowas wie ein kinderfreies, verlängertes Wochenende oder auch ein nicht verlängertes Wochenende zu haben. Und unsere beiden jüngeren Kinder, die sind ja auch ein bisschen so im Doppelpack, altersmäßig auch unterwegs und die verreisen auch nur zu zweit. Das haben die noch nie gemacht, woanders zu übernachten und sagen auch beide, das geht auch nur, wenn mein Geschwister mitkommt. Also das kann ich nicht allein.
Ja, stimmt. Das ist natürlich super, dass es da auch wieder so ein Päckchen gibt.
Ich sag dir es. Perfekte Planung.
Naja, bei uns geht es ja auch, weil sozusagen, ich glaube auch, das jüngere Kind mit dem Großen, da würde wirklich, glaube ich, viel gehen, aber ohne nicht wirklich.
Ja.
Wir haben da auch ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht mit Großelternübernachtungen oder auch woanders übernachten. Vielleicht, also anderes Kind, andere Situation, andere Zeit. Beim ersten Kind, da gab es auch eine enge Beziehung zu der einen Großmutter. Da hat er, glaube ich, schon immer wieder mal übernachtet. Und manchmal, glaube ich, braucht es auch so ein gewisses, so ein Kurs, warum du sagst, ja, du, pass auf, es geht jetzt nicht anders. Wir mussten mal irgendwie, meine Frau und ich, quasi auf die gleiche Messe, nur zeitversetzt. Also ich glaube, je stärker du einfach ausstrahlst, das wäre jetzt super, wenn es klappt, weil ich brauche das so ein bisschen. Weißt du, wie bei so Eingewöhnungen in der Krippe oder Kita Klarheit oder so. Das ist ja auch so. Wenn du irgendwann sagst, du, es wäre jetzt echt super, wenn das möglich wäre, ist es was anderes als, hey, hättest du Bock?
Ja.
Weil mit hättest du Bock kommst du halt bei einem Kind nur, ja, mit einer Italienreise vielleicht.
Oder auch nicht, ne?
Oder auch nicht, genau. Und das jüngere Kind war das dann, glaube ich, schon immer so gewohnt, dass wir hier sind oder dass eben der große Bruder da ist und dann, also diesen Standard hat er einfach, glaube ich, noch nicht so wirklich oft verlassen.
Ja, ja.
Und diese Wochenenden, weil du das jetzt vorhin ansprachst, ich bin da einerseits andererseits. Also ich erinnere mich an eins, Hotel gebucht und so, wo wir beide, glaube ich, nur unser Kind vermisst haben.
Wie
also
alt
nicht
war,
nur,
es wie war alt schon, war er da? Weißt du das noch?
Ich sage jetzt einfach Kindergartenalter. Ah,
ja.
Genau,
also nicht so ganz Kleinkind oder so, sondern vielleicht so 3 oder sowas. Also,
die sind ja klein im Kind.
Ja, ja, ja. Nein, aber jetzt nicht
du,
18 Monate
nicht
oder sowas.
Nein, das glaube ich nicht.
Mm, ja, ja.
Ich weiß es nicht.
Ja.
Deswegen will ich jetzt hier nichts Falsches glauben. Ja, ja. Deswegen hätte ich jetzt.
Ich versuche zumindest so einen Richtwert vorzustellen. Ja, ja, aber klar sind die klein, so. Auch mit 3.
Aber da war es uns irgendwie. Es war jetzt nicht so das super, mega, duper, wupper Wochenende, weil wir, glaube ich, immer wieder einfach auch eine oder einer hat dann auch sich fragte, ja, wo ist es denn, ja, das Kind? Mm. So. Und wir schaffen uns die Freiräume eher im Alltag. Mm. Also dieses Juhu, alle Kinder sind in den Einrichtungen, wir müssen jetzt gerade beide nicht sofort arbeiten, 2 Stunden irgendwie Auszeit oder wir können die jetzt ja auch schon mal ein paar Stunden länger alleine lassen. Oder auch so eine Kombi mit einer Babysitterin und so. Aber so dieses Freitag bis Sonntag haben wir jetzt in letzter Zeit nicht gemacht. Nee.
Hm. Mhm. Ja, nee, also ich finde, das ist auch ein gefährlicher Mythos, der manchmal so hochgehalten wird, dass quasi Eltern, die Paar bleiben wollen, regelmäßig ein paar Wochenende brauchen. Auch so ein bisschen so in Stein gemeißelt. Also so dieses, die Kinder müssen dann wegorganisiert sind und die Paare brauchen unbedingt so ein ganzes Wochenende für sich, sonst ist die Ehe irgendwie gefährdet. Das ist natürlich Quatsch auf ganz vielen Ebenen, weil längst nicht alle Kinder das gut mitmachen, längst nicht alle Menschen auch einfach ein Umfeld haben, wo man gerne ein Kind für ein ganzes Wochenende lassen will. So, ne? Und dann ist es eine Altersfrage und es ist auch ein bisschen eine Typfrage von ja, was brauchen Paare, um sozusagen gut miteinander in Verbindung zu bleiben? Und ich kann das total verstehen, was du sagst, so diese Beziehungsmomente im Alltag zu pflegen, ne? Also mein Mann und ich sind beide auch in der privilegierten Situation, dass wir uns unsere Arbeitszeit immer mal wieder ganz gut frei einteilen können. Mhm. Und das sorgt eben auch dafür, dass wir mal sagen können, hey, heute alle Kinder aus dem Haus, wir gehen mal zusammen frühstücken oder so. Oder wir treffen uns zum Mittagessen oder wir machen ein bisschen früher Feierabend und machen so eine Art Vorabend-Date irgendwie. Und dadurch habe ich ja auch schon mal erzählt, dass wir eben auch die älteren Kinder zu Hause haben, die durchaus auch mal Kinder ins Bett bringen können, haben wir natürlich auch den Luxus, dass wir tatsächlich auch abends mal ins Kino gehen können oder so, ohne großen Aufwand, weil wir quasi dann auch Babysitter haben, die wir fragen können und nicht irgendwie jemand Externes buchen müssen. Und trotzdem habe ich für uns gemerkt, also ich habe relativ lange dieses Prinzip hochgehalten, als gerade als unsere großen Kinder klein waren, nee, paar Wochenenden, sowas brauchen wir nicht. Wir würden unsere Kinder vermissen. Und ich merke jetzt, 18 Jahre in der Elternschaft drin, dass ich es schon immer mehr gut finde, immer mal wieder auch wirklich ein bisschen längere Auszeiten zu haben. Also ich liebe diese kurzen, sag ich mal so Dates im Alltag, ne, Mittwochvormittag 2 Stunden ins Café gehen oder mal abends ins Kino gehen oder so, aber es ist schon so, dass ich merke, wenn mein Mann und ich das schaffen, 2-3 Mal im Jahr so ein Wochenende zu zweit irgendwo hinzufahren, dass wir da nochmal eine andere Entspannung und auch eine andere Verbindung finden in diesem Wissen, wir haben jetzt halt wirklich ganz viel Zeit, also wir können wirklich jetzt hier mal 3-5 Stunden spazieren gehen durch eine Stadt, alles angucken und alles besprechen, was uns auf der Seele liegt und müssen nicht schon wieder auf die Uhr schielen, wann wir zurück sein müssen. So, das ist was, was uns schon gut tut, was mir, glaube ich, auch fehlen würde, wenn ich das nicht hätte. Und gleichzeitig ist mir auch klar, gerade wenn ich mich so umgucke bei ganz vielen anderen Familien, es ist auch ein krasser Luxus, Großeltern zu haben, die auf sowas Bock haben und in einer Weise auch Kinder begleiten, dass man die da wirklich auch für 2-3 Tage absolut bedenkenlos und gerne lässt und dann auch Kinder zu haben, die das trotz allem, ich sag mal, gut mitmachen, ja? Also unsere Kinder haben jedes Mal, wenn wir so ein Wochenende planen, keinen Bock auf die Übernachtung ohne uns, das sagen die auch. Die sagen, könnt ihr nicht einfach mit hier bleiben und bei uns mit übernachten? Und sagen auch immer dieses, ah, aber woanders schlafen ist schwer, das sagen die. Und gleichzeitig können wir dann aber sagen, das wissen wir, und ihr werdet super gut begleitet und ihr schafft das und ihr habt das schon öfter geschafft und dann sind wir wieder da und dann haben wir wieder ganz viel Kraft und macht mal. So, ja, also Zumutungen verteilen, aber natürlich in einem Rahmen, der sehr, sehr moderat ist. Und wir kriegen dann natürlich auch jeden Abend eine Nachricht, jetzt sind Sie gut eingeschlafen, wir haben doch folgende Geschichten gelesen, wir haben doch das und das gemacht. So, und das ist so beruhigend und so schön dann auch eben zu hören, ne? Also wie gut das dann geht. Und da ist auch das Vertrauen da, wenn jetzt wirklich irgendwas nicht gut liefe oder so, ne? Also, wir dann natürlich auch angerufen werden. Also ich erinnere mich, das ist schon länger her, bei unseren großen Kindern gab es auch mal eine Situation, da waren unsere größeren Kinder bei meinen Eltern auch eigentlich aus so einer Notwendigkeitssituation heraus, da waren wir gerade umgezogen und mussten noch ein paar Sachen regeln mit der neuen Wohnung und die war noch gar nicht richtig bewohnbar und dann war das so dieses, könnt ihr mal die Kinder nehmen, und dann hatte unser Kind aber irgendeinen Infekt bekommen und war irgendwie kränklich und dann hat meine Mutter angerufen und hat gesagt, hier ist es kein Notfall, ihr müsst jetzt nicht sofort kommen, aber mein Gefühl ist schon, ne, besser früher als später, so. Und das war total gut. Dann konnten wir das sozusagen organisieren, dass wir relativ bald dann auch wieder da waren und sozusagen unser Kind dann selber betreut haben.
Ja, ich denke nur darüber nach, wie sich das unterschiedlich entwickelt oder so. Also dieses klassische Wochenende, nö, das haben wir nicht. Wir schaffen eine Nacht weg oder so.
Ist auch schon gut.
Aber dann sozusagen anlassgetrieben, wir wollen irgendwie nach Kassel und wenn wir dahin wollen, dann, das geht nur mit Übernachtung und das kriegen wir super organisiert, gerade eben auch mit dem älteren Kind zu Hause in Kombi und so. Aber ich kann ja mal fragen. Ich vermisse es jetzt gerade nicht als eigenständiges Format für den Austausch oder so. Da steigen bei mir eher so Witze über die Wellness-Mafia hoch, weißt du, so was. Man muss sich dann ja das perfekte Wellness-Wochenende irgendwie suchen. Und das, ich glaube, wir können das anders, können diesen Austausch ohne Kind mal in Ruhe einen Gedanken zu Ende führen und so weiter. Das schaffen wir, glaube ich, auf anderem Wege. Ja, aber stimmt, ich denke nochmal drüber nach.
Und ich meine, euer jüngstes Kind ist tatsächlich auch nochmal ein Ende älter als unser jüngstes Kind. Das macht, glaube ich, schon auch nochmal teilweise was aus. Also ich habe manchmal so das Gefühl, je älter die Kinder werden, desto stärker kann man sich diese Freiräume ja einfach auch im ganz normalen miteinander Alltag, nehmen. So. Und je jünger die Kinder sind, desto intensiver ist es natürlich auch, dass sie einen brauchen. Und das ist sehr schön. Und gleichzeitig ist es dann natürlich manchmal entlastend, wenn das jemand für einen übernehmen kann, sodass man wirklich mal so durchatmen kann. Aber ich finde das auch wichtig, das eben nicht zu so einem Glaubenssatz zu machen, dass es quasi das braucht, ne? Und spezifisch auch so diese Wochenenden, sondern dass es eben so viele Formen gibt, Beziehungen zu pflegen. Und ich glaube, dass es umgekehrt eben auch so ist. Also manchmal wird das ja auch fast so gesagt, wenn Paare wirklich richtig große Eheprobleme haben. Ja, ihr müsst einfach mal ein Wochenende miteinander wegfahren, so als würde das alles fixen. Ja? Und das ist natürlich gar kein Garant für nix. So, ne? Also ich habe vor kurzem mich mit einer Mutter unterhalten, die sich vom Vater ihrer Kinder im Urlaub getrennt hat, weil sie gesagt hat, wenn sozusagen unter Idealbedingungen, ja, wo nix ist und die Kinder sind betreut bei den Großeltern und man ist im Urlaub, immer noch alles so scheiße ist, ja, dann geht's halt echt nicht mehr weiter. Also das kann auch passieren.
Das könnte auch passieren auf solchen heiligen Wochenenden.
Ja, ja.
Aus meiner Sicht das Problem über diese Heiligkeit.
Ja, also genau, dieser Druck, der da drauf liegt, ne?
Ich habe schon auch gesagt, dass es gut ist, dass man dann irgendwann anfängt, wann findet ihr wieder zu zweit statt? Aber das dann auch noch sozusagen zu erhöhen in, es muss bitte ein Wellnesshotel im Bayerischen Oberland sein.
Ja, und mindestens 48 Stunden, sonst gilt es nicht.
Und genau, und wo die ja dann aber absurderweise, wie man ja weiß, am Sonntag um 10 das Zimmer ja schon wieder haben wollen, wo man ja dann da wieder so rumsteht und sich denkt, ja, okay, jetzt, also ausschlafen
war es jetzt irgendwie auch nicht. Muss man einen Late-Checkout buchen.
Dann nochmal ein Fuffi, genau. Und das ist alles kompliziert.
Ja, ja. Also was ich halt noch so aus meiner eigenen Kindheit erinnere, ist, dass auf diesem Thema, man misst die Selbstständigkeit eines Kindes daran, wie gut es woanders schlafen kann, für mich da relativ viel Druck lag. Und ich war halt so ein Kind, das sich sehr lange sehr, sehr schwer getan hat, damit woanders zu schlafen. Ich habe auch, glaube ich, viel Begleitung und Rückversicherung gebraucht, um gut schlafen zu können als Kind. Und fand den Gedanken, woanders zu schlafen, immer ganz schlimm. Ich kann an dieser Stelle ein Geständnis machen. In der Grundschule hatten wir einen Lehrer und der hatte gesagt, wenn wir sozusagen es schaffen, alle die Hausaufgaben zu haben, in einer bestimmten Zahl oder wie, ich weiß es gar nicht mehr genau, dann fahren wir miteinander auf Klassenfahrt. Und ich habe das dann quasi sabotiert und habe die Hausaufgaben, die ich gemacht hatte, im Ranzen gelassen, damit diese Klassenfahrt nicht stattfinden konnte, weil ich so Angst hatte, sozusagen wegzufahren mit der ganzen Klasse ohne Eltern. Ich hatte auch noch gefragt, können da Mütter mitkommen? Hat er gesagt, nein. Hab gesagt, okay, habe ich keine Hausaufgaben. Und habe quasi das sabotiert für die ganze Klasse, damit wir das nicht machen konnten. Selbst in der 7. Klasse die Klassenfahrt richtig schwer fand. Also dieses woanders übernachten, auch in dem Alter noch. Und danach ist dann irgendwann so ein Knoten geplatzt. Ich kann dir nicht genau sagen, was dann war, aber dann ging es auf einmal. Dann konnte ich in Zeltlager fahren und dann konnte ich auf den Kirchentag fahren und in irgendwelchen Turnhallen, Sammelunterkünften übernachten und so. Das ging dann alles. Aber ich würde sagen, bis 14 sowas, war woanders übernachten für mich echt schwer. Und das ist ja schon groß, so, ne?
Nee, ich finde es eigentlich, weißt du, wenn ich so drüber nachdenke, was wir jetzt schon gesprochen haben, dass das ja der Unterschied ist für mich, da gab es für dich ein eigenes Bedürfnis nach dieser Fahrt. Also ich glaube, dass viele, die sagen, ich bin bei den, keine Ahnung, Pfadfindern, beim Alpenverein, beim Handballverein, dass da sozusagen so eine Fahrt, wenn die dann ansteht, ja, hey, wir fahren alle nach, weil da ist ein Turnier in, dann ist ja irgendwie klar, warum man das schaffen können wollen möchte. Aber so mit diesem, ja, weil halt, ist es halt immer schwieriger. Also ich kann das total nachvollziehen, dass man sagt, ich spiele dieses Instrument, die ganze, keine Ahnung, der ganze Musikkurs fährt irgendwie in die Jugendherberge eine Woche zu proben, eine Woche keine Schule, wie geil ist das denn? Dass man darüber dann kurz darüber nachdenkt, vielleicht mit Tim und Tom in einem Zimmer schlafen zu müssen, okay, aber dann weiß ich halt auch, warum ich es tue. Aber dieses, ich bin relativ noch nestähnlich unterwegs und soll jetzt meinen Eltern zuliebe oder einer pädagogischen Prämisse zuliebe irgendwo anders hinfahren, dass das zumindest für eine größere Gruppe von Kindern dann jetzt nicht super easy ist, es leuchtet mir jetzt nach dem Gespräch eigentlich ziemlich ein.
Ja, also ich glaube, es ist einfach auch mit dem größeren Thema Schlaf verknüpft und den Bedürfnissen, die wir haben rund ums Thema Schlaf. Und wir hatten da ja schon mal drüber gesprochen, ein bisschen auch in dieser Schlaffolge, dass wir eine Form von emotionaler Sicherheit brauchen, um sozusagen durch dieses Tor in den Schlaf gehen zu können. Schlafen ist eine vulnerable Situation, da braucht es ein besonderes Maß an Sicherheit. Und Kinder brauchen da unterschiedlich viel von dieser Rückversicherung, aber also für mich persönlich war, glaube ich, das Schwierige an den meisten Übernachtungssettings, denen ich so ausgesetzt war, bis ich ungefähr 14 war, dass ich da nicht das Maß an emotionaler Sicherheit bekommen habe, das ich gebraucht hätte, um woanders schlafen zu können. Und das heißt nicht, dass ich da irgendwie schlecht behandelt wurde oder so. Wie gesagt, dass ich erinnere mich, dass ich bei meinen Großeltern im Bett lag und dass die noch bei uns am Bett standen, bei meinem Bruder und mir. Also wir lagen in so einem Ehebett quasi und meine Großeltern stehen davor und singen zweistimmig Gute-Nacht-Lieder für uns. Ich meine, das ist mega süß, ja? Wow. Aber dann gehen sie raus. Sagen gute Nacht.
Mach das Licht aus.
Ja, mach das Licht aus. Und dann liegt man da im Dunkeln. Ja? Und hat mir nicht gereicht als emotionale Sicherheit. Und ich hatte da wenig Strategien für. Und ich glaube, dass, ja, also meine persönliche Erklärung dafür, dass jetzt zum Beispiel mein jüngstes Kind mit 5 bei den Großeltern gut schlafen kann und ich das nicht konnte, liegt daran, dass ich glaube, wir haben durchaus ähnliche Bedürfnisse, aber die Bedürfnisse meines Kindes werden beantwortet und erfüllt von seinen Großeltern zum Beispiel. Und bei mir, bei aller Liebe, die da war, war das halt nicht so. Und auch auf so Klassenfahrten oder so. Also ich habe manchmal mit Grundschullehrerinnen schon mich drüber unterhalten, die dann gesagt haben, naja, aber ich kann mich ja nicht mit jedem Grundschulkind abends ins Bett legen. Und ich verstehe das zu 100%. Und gleichzeitig ist halt die Frage, wie kann man das Bedürfnis nach emotionaler Sicherheit und Geborgenheit, das völlig altersgerecht ist für 6-, 7-, 8-, 9-, 10-jährige Klar. Kinder, dann eben erfüllen in einer Weise, die nicht einfach darin besteht zu sagen, das schafft ihr schon. So, gute Nacht. Ne? Ja, und ich glaube, dass deswegen, dass dieses Übernachten auch oft so ein Stressfaktor ist, weil sozusagen die Wahrnehmung von außen oft ist. Es geht um Selbstständigkeit. Die Kinder müssen groß werden. Und ich glaube aber, die Kinder brauchen, um diese Selbstständigkeit entwickeln zu können, die emotionale Sicherheit, die halt in vielen dieser Auswärtsschlafsituationen nicht unbedingt gegeben ist.
Voll. Während ich dir zuhörte, merkte ich nur, dass es für mich da so einen verbundenen Nebenaspekt gibt. Und zwar ist es das tagsüber. Also für mich spielt da mit rein die Frage, wie geborgen ist mein Kind tagsüber? Oder war ich, also dieses, ne, ist man wirklich gerne bei den Großeltern? Ist man wirklich gerne da mit dieser Klasse? Oder gibt's da halt diese ganzen Unsicherheiten, Gerüche, Gruppendynamiken, was auch immer, die dazu führen, dass man sich nicht so ganz wohl fühlt? Also ich fand es jetzt gerade interessant, dass du, klar, und das Thema ist ja auch übernachten und nicht überwintern, aber dass du jetzt eher auf diesen Punkt sagst, da liegt für dich der Fokus, und bei mir merkte ich eher dieses, ja, aber frag dich mal tagsüber jemand, geht's dir gut, setz dir eine Mütze auf, gib dir einen Kakao. Ja, ich weiß, du meinst das allgemeine Thema Verreisen so. Also so
ja,
dieses,
also das ist vielleicht,
aber dass diese, das sind zwei Seiten, glaube ich, eines Themas, also dass diese Geborgenheit bei Oma und Opa, ob die nicht zusammen spielt mit dem, so geht man halt bei Oma und Opa ins Bett, ohne dass dann da so ein Bruch entstehen muss, halt das tagsüber auch so aufgeladen ist mit Ersatznestwärme.
Ja, irgendwie. Ja, ich verstehe total, was du meinst, und ich glaube, also, warum ich da so drauf poche, auch auf diesen Übergang vom Wachsein in den Schlaf, ist eben, dass ich mich erinnere als Kind, dass ich teilweise regelrecht mit mir selbst so ein bisschen ins Gericht ging und dachte, wieso fällt mir das jetzt so schwer, bei meinen Großeltern zu schlafen, wo ich mich so wohlfühle tagsüber. Also es war eben kein Spiegel dessen, was am Tag war, sondern ich erinnere mich, dass ich auch richtig gerne Ferienkind sein wollte und da auch mit meinen Eltern drüber gesprochen habe. So dieses, ich will das unbedingt, wenn die Nächte nicht wären. So. Und was aber tatsächlich damals mir gefehlt hat, war sozusagen eine Strategie für diese Abende. Okay. Und es war irgendwie auch damals dann nicht so, dass, also in meiner Erinnerung, da eine richtige Strategie dann auch zwischen den Erwachsenen oder sowas besprochen wurde, sondern es war dann schon dieses, ihr kriegt es dann hin, ja, und ich, und es war ja dann auch nicht so, also der klassische Verlauf von solchen Übernachtungen bei Großeltern war dann, ich lag dann im Dunkeln nach diesem Gute-Nacht-Ritual und konnte nicht schlafen und bin noch 15.000 Mal rausgekommen und habe gesagt, ich brauche noch mal was zu trinken und ich brauche noch mal dies und ich brauche noch mal das, und entweder bin ich dann irgendwann völlig erschöpft um Mitternacht oder so dann doch eingeschlafen, oder, und auch daran erinnere ich mich, bin ich irgendwann zu meinen Großeltern ins Bett gekrabbelt sozusagen und habe dann da geschlafen, und auch das wurde mir erlaubt. Also ich habe da gar, ich glaube sozusagen für die Generation, die meine Großeltern waren, ne, geboren in den 20er Jahren, so war das auch schon super zugewandt und liebevoll, und trotzdem war das natürlich nicht zu vergleichen damit, wie meine Mutter heute unseren Kindern abends noch eine Massage macht und sich dann quasi in die Mitte legt und ein Kind rechts und ein Kind links in den Arm nimmt und sozusagen die hält, bis sie tief und fest schlafen, ja, und mir dann eine Nachricht schreibt und sagt, schlafen, so, ja, alles super gelaufen. Okay. Und das ist eine Brücke, die mir gefehlt hat, und ich erinnere mich daran, also auch schon so ein bisschen als älteres Kind, dass ich dann irgendwann richtig versucht habe, mir so Strategien zu überlegen, wie kann ich schlafen, und eine Brücke war dann irgendwann, als ich schon so ein bisschen älter war, vielleicht 11, dass ich einfach wusste, wenn ich ganz, 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 ganz lang lese, dann fallen mir irgendwann überm Buch die Augen zu. Okay. Und dann habe ich gelesen, und das weiß ich noch, bis ungefähr 3 Uhr nachts.
Okay, ja, stimmt.
Und dann war ich irgendwann so müde, dass ich quasi auf dem Buch eingeschlafen bin. Und das war sozusagen das erste Mal, dass ich dann für mich irgendwas erarbeitet hatte, ja, womit ich sowas schaffen kann. Aber das hat halt eine Weile gedauert, ne? Also das kannst du ja nicht mit 6 oder 5 erschließen.
Und du weißt schon, dass du mir gerade die Überleitung des Jahrhunderts geliefert hast.
Wieso?
Um übers Postfach zu sprechen und über unsere Kinderbuchfolge, wo uns die Leute viel geschrieben haben. Aber
ja,
hey.
Ja, das stimmt. Ja, wir haben unglaublich viel Nachrichten bekommen. Wir haben noch zu keiner Folge so viel Nachrichten bekommen wie zu der Kinderbuchfolge. Und wir haben jetzt mittlerweile eine sehr, sehr große Selbsthilfegruppe von Pausewagen-Traumatisierten in meinem Postfach. Genau, ja, also erzählen wir gern gleich noch mal dazu. Aber wir wollen noch kurz erst über unsere Sponsoren dieser Folge sprechen. Und deswegen kommt jetzt erstmal ein bisschen Werbung.
Genau, diese Folge wird von Mütter für Mütter unterstützt. Ein Anbieter, könnte man sagen, von ganz viel konkreter Hilfe, vor allem für Mamas.
Ja, also die Mama-Hilfe ist sozusagen eine ganz tolle Idee. Es geht letztlich darum, der Isolation von jungen Müttern was entgegenzusetzen oder sozusagen wieder ein Dorf zu bauen, das gerade Frauen mit kleinen Kindern oder mit kleinem Kind in ihrem Alltag unterstützt. Und es geht dabei nicht nur sozusagen um ein virtuelles Dorf, das gibt's auch in Form so WhatsApp-Gruppen, sondern es geht auch wirklich darum, wieder vor Ort, lokal sich zu vernetzen und sich zu unterstützen. Also die Idee ist, Mütter vor Ort kommen zusammen in einer WhatsApp-Gruppe, wo nicht gewerblich miteinander gehandelt wird, also es ist keine Flohmarktgruppe, sondern wo man sich wirklich gegenseitig unterstützt und sagt, hey, kann mir jemand das und das mitbringen? Ich bin krank, ich bräuchte hier eine Hilfe, ich bräuchte da. Und dass man sich wirklich wieder gegenseitig ein Dorf sein kann. Das ist so das Anliegen und die Vision. Und in diesem Zusammenhang bilden eben Julia und ihr Team auch Mama-Hilfen aus. Das sind sozusagen dann entweder ehrenamtliche oder auch bezahlte Kräfte, die sozusagen diesen Aufbau solcher Unterstützungssysteme befördern und auch individuell Mütter begleiten?
Richtig, genau. Das geht immer darum, Mamas und Familien zu entlasten im Alltag, ob es rund um die Geburt ist, bei Krankheit oder auch bei Überforderung, die Beratung zu Hilfsangeboten zu machen. Und so eine Mama-Hilfe hat eben eine Ausbildung durchlaufen bei Mütter für Mütter, die dauert 12 Wochen. Und danach bist du in gewisser Weise erst ausgebildet, um anderen Müttern gut zur Seite stehen zu können.
Genau. Und man kann auch eine zweite Ausbildung auch bei Mütter für Mütter draufsetzen zur Mütterpflegerin, die dann sozusagen nochmal intensiver auch gerade im Wochenbett unterstützen kann. Wir finden das eine ganz großartige Sache. Es gibt auch eine Hotline von Mütter für Mütter, wo sich Eltern melden können und informieren können über Hilfsangebote, die sie unterstützen können. Schaut euch da gerne mal auf der Webseite um. Und wir haben für die Ausbildungen einen Rabattcode.
Genau, für die Ausbildung zur Mama-Hilfe, die im September 2025 startet, bekommt ihr 10% Rabatt mit dem Code NORA10. Die Domain, den Code und auch die Nummer von der Hotline packen wir euch in die Shownotes dieser Folge. Nun aber, Nora, also die Kinderbuchfolge mit den Sidekicks zu: Ab wann sind Jugendbücher eigentlich veraltet und oder wer hat eigentlich noch alles Angst vor Atomkraftwerken? Hat doch einige Resonanz hervorgebracht, genau.
Ja, das war einfach spannend, ne? Also ich habe ganz viele Nachrichten gestern gelesen, habe auch viele mit Oliver jetzt schon geteilt. Und es ist halt so, dass wirklich ganz, ganz viele Menschen sich gerade von diesem relativ spontanen Pausewang-Exkurs am Anfang der Folge so abgeholt gefühlt haben. Viele Menschen haben das zum ersten Mal gehört, dass sie sozusagen nicht die Einzigen sind, die das ganz schlimm fanden. Sehr viele hatten auch so eine internalisierte Scham im Sinne von, ne, ich war einfach irgendwie zu schwach, zu sensibel, sowas muss man aushalten können. Es gab auch andere, die mir geschrieben haben, für mich waren diese Bücher sehr wichtig und auch in meiner Politisierung wichtig. Und das Interessante war, dass diejenigen, die mir geschrieben haben, sie haben von den Pausewang-Büchern sehr profitiert, die häufig selbstbestimmt gelesen haben und eher so mit 15, 16. Und die Traumatisierten hatten die meistens als Schullektüre in der 5. oder 6. Klasse. Und da merkt man auch, ne, dass eine dasselbe Buch teilweise auch einfach je nach Alter und sozialem Setting sehr unterschiedliche Wirkung entfalten kann. Und da finden jetzt gerade also große Diskussionen statt, auch in sozialen Netzwerken, ne, auf Instagram, über die Effekte dieser, sag ich mal, Schocker-Literatur der 80er, 90er Jahre, aber auch über Schullektüren an sich, ne? Also welche Kriterien müssen die erfüllen? Müssen wir da nicht auch noch ein Auge drauf haben, dass wir Kinder nicht mit pädagogisch hehren Motiven, ja, Inhalten aussetzen, die vielleicht nicht für jedes Kind in der Klasse schon geeignet sind. So. Und das geht natürlich nicht nur um Bücher, sondern auch um Filme, die teilweise gezeigt werden. Also das hat ja noch so Kreise gezogen. Mir haben dann auch Menschen geschrieben, dass sie teilweise bis heute Albträume haben von bestimmten Videos, die sie in der Schule gezeigt bekommen haben. Und es ist ein total spannendes Thema, da können wir vielleicht auch noch mal irgendwann weiter drüber sprechen. Und es gab aber auch einfach insgesamt sehr viel sehr emotionale Rückmeldungen zu diesem Thema Kinder fürs Lesen begeistern, ohne Druck und Zwang, sich lösen von dieser Idee, dass es sozusagen einen guten Weg gibt, durch Vorlesen Kinder zu guten Lesern zu machen und das auf eine bestimmte Weise machen zu müssen. Und ja, das hat bei sehr vielen Menschen sehr viele Emotionen ausgelöst. Viele Menschen haben es als entlastend empfunden, dass wir darüber gesprochen haben, dass man Bücher auch teilweise so ein bisschen vom Sockel schubsen muss, gerade wenn man Bücher liebt. Ne, dass es nicht gut tut, Büchern so einen Heiligenschein zu verleihen. Aber wir haben zum Beispiel auch eine Nachricht bekommen von einer Hörerin, die nochmal ganz stark betont hat, wie wichtig es für sie biografisch war, dass es eben zum Beispiel so geschenkte Bücher gab, weil sie eben in einem Haushalt nahezu ohne Bücher aufgewachsen ist.
Genau, auf die gucke ich auch gerade. Und sie schrieb eben: Ich bin mit extrem wenig Büchern aufgewachsen. Büchereien waren erst am Gymnasium für mich erreichbar. Ich hatte in meiner Kindheit ungefähr 5 Pixies und ein Buch mit Kinderreimen. Ich war durstig nach Büchern und hatte nicht genug davon. Arbeiterkind, auch keine vorgelesen bekommen und fand es daher heute etwas schwierig, dass ihr die Bedeutung von Büchern relativiert habt. Ich kann das schon nachvollziehen. Es ist ja nicht für alle Kinder so. Aber es ist ein bisschen, ist es wie mit Oberschichteltern, die sagen können, ja, mein Kind kann ja Anna und Elsa tragen, während die Unterschicht dafür geschämt wird. Als eine mit vielen Büchern aufgewachsene kannst du sicher leichter in Frage stellen, warum Bücher zur U-Untersuchung und nicht ein Brettspiel. Es gibt Kinder, die durstig nach Büchern sind und sie nicht bekommen. Und daher finde ich jede dieser Förderungen, Vorlesetag, ich schenke dir eine Geschichte etc., so gut und richtig.
Ja, und das will ich absolut auch nochmal unterschreiben. Also wenn wir so ein bisschen hier uns drüber austauschen als zwei Büchermenschen, ja, dass uns manchmal Zweifel kommen, ob dieses Pushen des Vorlesens über allem so förderlich ist für die Freude am Lesen, ist das selbstverständlich nicht so zu verstehen, dass wir irgendwie das falsch fänden, Bücher an Kinder zu verschenken oder eben auch solche Aktionen wie ich schenke dir eine Geschichte und so, ne, weiterzuführen. Also unbedingt und ganz, das ist ein ganz, ganz wertvoller und wichtiger Aspekt. Und es ist definitiv so, dass diese Auseinandersetzung mit Büchern und mit dem Lesen auch viel mit Privilegien zu tun hat, damit, wie man aufgewachsen ist und dass ich sozusagen als Kind, das in einem Haushalt mit tausenden Büchern groß geworden ist, da auch auf manche Themen anders blicke und für mich dann auch eher so diesen Glaubenssatz lösen musste, ich bin nur dann eine gute Mutter, wenn meine Kinder permanent lesen, so, ja, genau. Stellt selbstverständlich nicht in Frage, dass es ganz, ganz wertvoll ist, Kindern sozusagen aus allen sozialen Gruppen Zugang zu Literatur zu ermöglichen.
Voll, dazu schrieb ja auch ich war vor kurzem auf dem Elternabend meines Sohnes, da sagte die Deutschlehrerin der Parallelklasse, wie wichtig doch das Lesen und vor allem das gemeinsame Lesen jeden Abend sei. Damit meinte sie explizit nicht das Vorlesen der Eltern, sondern das der Kinder. Und wenn die Kinder mal einen Abend keine Lust hätten, müsse man sich halt durchsetzen und die Kinder quasi dazu zwingen, trotzdem zu lesen. In mir hat sich bei der Aussage alles gesträubt, nicht nur als Mutter, sondern auch als Deutschlehrkraft an einer weiterführenden Schule. Wenn das die Empfehlung der Grundschule ist, ist es kein Wunder, wenn viele keine Lust mehr auf Lesen haben. Hätte ich wahrscheinlich auch nicht gehabt. Ja, es ist wirklich vielschichtig. Also gerade das Thema Lesen, was sie anspricht, ist natürlich streng genommen, gibt es ja da verschiedene Aspekte von, weil ja, Lesen lernt man halt nur, wenn man es übt. Ja. Aber es in dem Moment zum Zwang zu machen, schießt natürlich genau über dieses Ziel hinaus, von dem wir eher eben versucht haben, in dieser Folge zu sprechen.
Ja, ich habe auch noch eine Nachricht hier von Sarah, die ich dir gerne noch zum Schluss vorlesen würde, weil sie auch so ganz viele Aspekte aus unserer Folge nochmal zusammenfasst. Sie schreibt, liebe Nora, lieber Oliver, vielen Dank für diese wunderbare Folge zu den Kinderbüchern. Ich selbst lese unglaublich gerne und versuche auch bei meiner Tochter diese Liebe zu Büchern zu wecken. Allerdings hat mich eure Folge darin sicherer gemacht, Bücher nicht auf Teufel komm raus anzupreisen, um keine Abwehr oder Ablehnung hervorzurufen. Ich fand es besonders toll, euch beide über das Thema Bücher sprechen zu hören. Man merkt euch die Begeisterung für Bücher so deutlich. deutlich an und ich habe so viele Impulse und Ideen und Gedanken und Anstöße mitgenommen. Von Gudrun Pausewang bin ich selbst glücklicherweise verschont worden, obwohl Jahrgang 86, werde mich jetzt aber wohl auch damit mal auseinandersetzen. Auch ich zensiere teilweise Kinderbücher während des Vorlesens, werde mich aber wohl, wenn meine Tochter älter wird, noch mehr mit den angemessenen der heutigen Zeit entsprechenden Büchern, AutorInnen und Sprache beschäftigen. Vielen Dank für all die Denkanstöße und die Verstärkung meiner Liebe zum Lesen und für die Entspannung, dass nicht unter Druck gelesen werden muss, nur damit man dann eine gute Mutter ist. Vielen Dank und weiterhin so spannende Folgen, Sarah.
Voll gut.
Ja, super schön.
Herzlichen Dank. Genau. Also danke euch allen, die uns mannigfach geschrieben haben, ob zu dieser oder zu anderen Folgen.
Freuen wir uns immer drüber. Schreibt uns gerne auch, was ihr zum Thema auswärts übernachten denkt und wie ihr das mit eurem Kind, euren Kindern handelt oder wie ihr das selbst als Kinder erlebt habt. Das ist mega spannend. Und wir lesen auch daraus dann wieder gerne was vor. Aber für heute verabschieden wir uns. Und zwar gleich für 2 Wochen.
Richtig. Nochmal der Hinweis. Wir haben Osterpause. Ein schönes verlängertes Osterwochenende wünschen wir euch allen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
Genau, und denkt immer dran, aller Anfang ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.